Du warst gerade wahrscheinlich noch auf der lauten, befahrenen Hermannstraße und bist jetzt durch das Eingangstor der Prinzessinnengärten gekommen. Du stehst jetzt auf einem Vorplatz der Gärten und müsstest einen kleinen Hofladen erkennen. Links von dir befindet sich ein gelbes Backsteingebäude, eine alte Kapelle mit einer roten Eingangstür. Vor dir ist auch eine Litfaßsäule unter einer großen Eiche. Hinter dieser, etwas versteckt, ist noch ein Wegweiser, der dir hilft, dich im Garten zurechtzufinden. Das Gemeinschaftsgartenprojekt Prinzessinnengärten befindet sich auf einem Friedhofsgelände. Auf dem Weg durch die Gärten wirst du an noch aktiven Gräbern vorbeikommen. Der hintere Teil des Friedhofs wird als Anbaufläche, Kompost und Lernort im Freien genutzt. Auf unserer Audiotour Queere Natur begleiten und führen wir dich durch den Garten. Die Tour startet hier und endet auf der Hochbeetwiese. Sie dauert ca. 30 Minuten. Sie wird dich weitgehend über den gepflasterten Hauptweg führen. Er ist durch einige Wurzeln etwas uneben. Manchmal werden wir dich auf Wege und Wiesen abseits des Hauptwegs leiten. Je nach Wetterverhältnissen sind diese unterschiedlich gut begeh- und befahrbar. Die verschiedenen Stationen lassen sich aber auch vom Hauptweg aus erkennen. Es gibt auch die Option, die Audiotour nur zu hören, ohne dich dabei zu bewegen. Aber jetzt erzählen wir dir erstmal kurz die Idee unserer Tour. Bewege dich dazu gerne schon einmal etwas den Hauptweg entlang in Richtung unserer ersten Station, der Umweltbildungswiese.
Queere Natur? Was ist das denn überhaupt? Was bedeutet das Wort queer? Und wo ist der Bezug zur Natur? Der Begriff queer kommt aus dem Englischen und bedeutet so etwas wie anders oder seltsam. Er ist ein beleidigender Begriff gewesen, wurde sich aber im Laufe der Jahrzehnte positiv angeeignet. Mittlerweile ist er eine Selbstbezeichnung geworden. Für Transpersonen, nicht-binäre Personen, intersexuelle Personen, lesbische, schwule, asexuelle Menschen und viele mehr. Also Menschen, die mit bestimmten Normvorstellungen von Geschlecht, Geschlechtsidentität und Sexualität brechen.
Nun ist aber in unserer Welt eine heteronormative Betrachtungsweise dominierend. Was bedeutet das? Heteronormativität bedeutet die klare Zuordnung in Mann und Frau und die damit verbundenen Zuschreibungen, wie ein Mann oder eine Frau zu sein haben. Zudem geht damit eine binäre Vorstellung von Geschlechtsidentität und Sexualität einher. Binär meint, dass alles nur in zwei Pole aufgeteilt ist. Das wirkt sich nicht nur auf bestimmte Rollen und Verhaltensweisen von Männern und Frauen aus, auch Vorstellungen darüber, wen und wie wir begehren, wie wir Sex haben, wie eine Familie zu sein hat, aber auch, wie wir uns kleiden sollen, sind davon beeinflusst. Ebenso unsere Perspektive auf viele andere Lebensbereiche wie Arbeit, Stadtgestaltung, Sport, Freizeit und eben auch Natur.
Pflanzen, Bäume und Tiere werden in ein System geordnet. Meist werden sie auf zwei Geschlechter reduziert und davon ausgegangen, dass es einen männlichen und weiblichen Part bei der Fortpflanzung in der Natur braucht. Was bringt es uns, mit den beschriebenen heteronormativen Blicken zu brechen und eine Art queere Perspektive auf Natur einzunehmen? Wir wollen unser bisheriges Wissen und seine Entstehung hinterfragen. Die Natur hilft uns dabei, zu verstehen, dass eine Vielfalt an sexuellen Orientierungen und Fortpflanzung möglich ist.
Denn wie die Wissenschaftlerin und Ökologin Brigitte Baptiste sagte, «No hay nada más queer que la naturaleza», also nichts ist queerer als die Natur. Brigitte Baptiste beschäftigt sich mit der Nachhaltigkeit in den Gesellschaften dieser Welt und ist Direktorin der Universität Yen in Bogota, Kolumbien. Brigitte erzählt uns, eine queere Perspektive hilft die unglaubliche Diversität von Geschlecht, Sexualität und Gender, Erotik, Zärtlichkeit von Lebewesen nicht aus den Augen zu verlieren. Der Kern des evolutionären Denkens ist, Baptistes Beobachtung nach, aber binär und heteronormativ. Und das erzwinge eine vereinfachte, eine reduzierte Sicht auf die Welt. Im Grunde werde die Natur so auf ihre reine Reproduktion, also die Fortpflanzung, heruntergebrochen. Das ist Brigitte Baptiste zu einfach. Die Natur genieße sich, ist erotisch, lustvoll, vergnügsam.
La perspectiva queer es fundamental para no perder de vista la increíble diversidad de expresiones reproductivas, de género, de relacionamiento, de goce erótico, de sensibilidad y sensualidad que tienen y tenemos los seres vivos. No hay una frontera tan clara entre el disfrute de la vida y el posicionamiento identitario que hagamos en medio del ecosistema. Si nos definimos como mujeres u hombres heteronormativos, probablemente estemos forzando una visión simplista.
Neben Brigitte Baptiste werdet ihr während unserer Tour auch Celine Baumann hören. Sie ist eine Landschaftsarchitektin in Basel und hat zu queerer Natur geforscht. Aber auch Marlene Akin kommt zu Wort, eine Evolutionsbiologin und Genderforscherin der Universität Stockholm. Du bist jetzt vielleicht schon an der Umweltbildungswiese angekommen oder auf dem Weg. Ein Wegweiser wird dir die Richtung verraten. Dort angekommen, kannst du dich links vom Hauptweg auf eine Bank setzen. Bevor wir uns den Garten genauer angucken, werfen wir einen kurzen Blick in die Geschichte.
Warum und seit wann werden Pflanzen klassifiziert? In unserer geschichtlichen Analyse beziehen wir uns auf die europäische Wissenschaft. Genau dieses dominante Naturverständnis haben wir nämlich gelernt und möchten es jetzt in Frage stellen. Dabei werden wir feststellen, die Klassifizierung sagt viel mehr über uns Menschen als über die Natur aus. Denn es handelt sich um ein von Menschen ausgebautes System, was sich über Jahre in unseren Köpfen manifestiert hat. So haben wir häufig eine ähnliche, eine einseitige Vorstellung von Natur. Oder, wie es die Naturwissenschaftshistorikerin und Biologin Donna Haraway sagt, die Biologie ist ein Diskurs, nicht aber die lebendige Welt selbst. Die pflanzliche Sexualität war ein lang umstrittenes Thema in den Naturwissenschaften. Zum ersten Mal wurde die Idee des Pflanzensexes in der Antike erwähnt. Wie uns die Landschaftsarchitektin Celine Baumann erzählt, weitestgehend als asexuell. Hören wir sie selbst.
The sexuality in the plant world was only discovered in the end 17th, beginning of 18th century. Interestingly enough, I believe that this discovery happened so late because there was always this idea of nature as being something pure, so asexual.
Die tatsächliche Einteilung von Pflanzen und Tieren in ein binäres System folgte dann im 18. Jahrhundert. Der Botaniker Carl von Linné führte die Systema Naturae ein, das erste System zur Klassifizierung von Pflanzengeschlechtern. Linné schaute sich die Sexualorgane an und definierte die Fruchtblätter als weiblich und Staubblätter als männlich. Mit diesem System ging auch eine Sexualisierung des Pflanzenreiches einher. Celine Baumann kritisiert das Patriarchale an Linnés System. So wurden Pflanzen nach Geschlecht hierarchisiert. Je männlicher die Pflanze, desto höher stand sie in der Hierarchie. Ein Ausdruck der weißen, männlichen Wissenschaftswelt, so Celine.
One of the first publications about sexuality of plants by Linnaeus was this classification that was nevertheless patriarchal, because the more masculine, so to say, a plant was, the higher it was in its classification. Yeah, I believe this is a good example somehow of the power relation of that time, of these white men scientists trying to classify nature with the tool they had and within the thought process of their time.
Zur selben Zeit begründete Linné eine systematische Namensgebung in der Botanik. So bekamen Pflanzen lateinische Doppelnamen, zum Beispiel Fragaria ananassa für die Kulturerdbeere. Damit gibt es heute ein ziemlich globales Verständigungssystem über die Pflanzenwelt. Ihre ersten und lokalen Bedeutungen gingen damit aber verloren. Besonders im Kontext von Kolonialismus ist es problematisch. Denn Pflanzen wurden häufig neu nach den Kolonisatoren benannt.
Soweit erstmal. Du kannst dich nun gemütlich auf den Weg zu den Hochbeeten machen. Sie sind als Gemeinschaftsgarten ausgeschildert. Dazu folge dem Hauptweg weiter in Richtung Ende des Friedhofs. Wir erzählen dir jetzt etwas über Geschlechter in der Natur.
Bei der Betrachtung von Pflanzen in der klassischen Botanik steht vor allem ihre Fortpflanzungsfähigkeit im Vordergrund. Der Begriff der Sexualität bei Pflanzen unterscheidet sich ziemlich von dem Begriff der Sexualität bei Menschen, denn hier gehören auch Aspekte wie erotische Anziehung, Liebe und Geschlechtsidentität dazu. Wie die Sexualität in der Pflanzenwelt genau funktioniert, wollen wir jetzt anhand der Samenpflanzen betrachten. Wie der Name schon sagt, sind Samenpflanzen Pflanzen, die sich per Samen vermehren können. Dabei erfüllen die Blüten die Aufgaben der sexuellen Fortpflanzung. Sie haben ein Staubgefäß, das wird männlich genannt, und Fruchtknoten, die weiblich genannt wurden. Wir könnten aber auch von Staubblättern und Fruchtblättern sprechen, von Bestäubern und zu bestäubenden Pflanzen. Damit können wir heteronormative Begriffe vermeiden. Es gibt Pflanzen, die beide Fortpflanzungsorgane in derselben Blüte tragen. Pflanzen, die ihre Fortpflanzungsorgane an derselben Pflanze, aber in unterschiedlichen Blüten tragen. Und es gibt Pflanzen, die nur ein Fortpflanzungsmerkmal pro Pflanze haben. Klingt verwirrend? Ist es auch. Blickst du auf die Wiese, siehst du einige Obstbäume. Du kannst sie daran erkennen, dass sie hier kleiner sind als die meisten anderen Bäume und etwa menschengroß. Im Sommer entdeckst du bestimmt ein paar Früchte an ihnen. An den Bäumen wollen wir zeigen, wie Pflanzen Sex machen. Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen und Beerenobstpflanzen zum Beispiel tragen bestäubende und zu bestäubende Organe in ein und derselben Blüte. Sie können bestäubt werden und andere bestäuben und sich manchmal auch selbst bestäuben. Ziemlich cool, oder? Stell mal vor, du könntest schwanger werden und andere schwanger machen oder dich selber schwanger machen. In der Biologie werden diese Pflanzen Zwitter genannt, beziehungsweise Hermaphroditen. Auch Menschen mit nicht eindeutigem männlichen oder weiblichem biologischem Geschlecht wurden mit dem Begriff Zwitter bezeichnet. Mittlerweile wird aber vor allem der Begriff der Intergeschlechtlichkeit genutzt. Viele intergeschlechtliche Menschen empfinden den Begriff als Beleidigung, andere nutzen ihn als positive Selbstbezeichnung. Er sollte daher auf jeden Fall nie als Fremdbezeichnung verwendet werden. Hermaphroditen, also intergeschlechtliche Pflanzen, sind in der Pflanzenwelt die Norm. Sie machen sogar 95% der Pflanzen aus. Das ist, wie uns Celine erzählte, evolutionsbedingt. Denn wenn sich die Pflanze selbst bestäuben kann, ist sie unabhängig von anderen Pflanzen ihrer Art.
Regarding the hermaphroditic plants, they are actually the last one that appeared in the evolution of nature, so only a couple of million years ago. And when Darwin constructed his theory about the evolution, he was actually very surprised. So around 95% of all the plants that we know now in the world are hermaphroditic. He couldn't understand why. I have my theory. So the plants that have like different sexes and different parts of the plants on different trees or different plants, they must always crossbreed. So it means meeting another plant, yeah, to produce new seeds and then new individuals. Again, not all of them, but a lot of hermaphroditic plants have the possibility to also self-fertilize. So it means that if the conditions are not adequate, or if there is not enough pollinators, or if they don't find enough of similar plants in the neighborhood, they have the possibility to self-fertilize and then to reproduce and grow. So I believe this is why now they were so successful in the history of evolution.
Andere Obstbäume wie die Walnuss und Haselnuss sind sogenannte einhäusige Pflanzen. Sie tragen bestäubende und zu bestäubende Blüten an derselben Pflanze, also im selben Haus, nicht jedoch an derselben Blüte. Auch sie können sich selbst befruchten. Wieder andere Obstbäume, wie die Kiwi, können nur befruchten oder befruchtet werden. Sie werden zweihäusig genannt, denn sie brauchen NachbarInnen für die Bestäubung. Wie langweilig! Die Obstbäume waren nur ein Beispiel. Pflanzensex ist also eigentlich ziemlich queer und die binäre Geschlechtszuschreibung gar nicht so eindeutig. Von intergeschlechtlichen Pflanzen haben wir dir schon erzählt. Aber wusstest du, dass in der Pflanzenwelt Transition, also der Wechsel von einem Geschlecht zum anderen, häufig ist? Ein Beispiel hierfür ist die 5000 Jahre alte sogenannte Fortigal-Eibe, die in Schottland als ältester Baum gilt. Vor etwa 7 Jahren haben BotanikerInnen an der eigentlich immer als männlich gelesenen Eibe Früchte entdeckt. Wenn ein Baum Zapfen trägt, wird dieser als männlich kategorisiert, trägt er Früchte als weiblich. Der große Baum in der Mitte der Wiese ist auch eine Eibe. Siehst du an ihr Zapfen? Oder Beeren? Die Transition der Fortigal-Eibe führte bei den BotanikerInnen zu Verwirrung und sie suchten nach Erklärungen. Sie gingen von einer Veränderung im hormonellen Gleichgewicht durch Umwelteinflüsse aus. Doch welches Geschlecht sich die Eibe selbst aussuchen würde und ob Pflanzen überhaupt so etwas wie eine Geschlechtlichkeit empfinden, wissen wir nicht. Vielleicht stülpen wir Menschen der Natur eine Kategorisierung über, um sie uns selbst begreifbarer zu machen. Jedenfalls ist klar, dass die Geschlechtszuschreibungen fluider sind. Neben männlichen, weiblichen und Transalben gibt es nämlich auch noch binäre und Interalben. Doch nicht nur die Eibe hat eine so große Geschlechterdiversität, wie Celine berichtet.
So actually most of the plants are hermaphroditic, but some of them they can be both male and female on the same plants, or they can be only male on one plant, the female plant being another item, another specimen. They can be hermaphroditic and male, or hermaphroditic and female, or hermaphroditic and male and female, or it can even be something that evolved with time. I was really impressed and even overwhelmed by the huge diversity that one can find in the plant world.
Ein weiteres Beispiel hierfür sind Streifenahornbäume, die vor allem in Nordamerika wachsen. Sie wechseln ihr Geschlecht alle 4 bis 5 Jahre. Ein Grund für den Geschlechtswechsel der Ahornbäume könnte ihre Umgebung sein. Weibliche Bäume sind öfter auf salzarmen Böden zu finden, weil das weniger stressig für sie ist. Hier im Prinzessingarten findest du viele verschiedene Ahornarten, allen voran den Spitzahorn, aber auch einige Feldahorne, die ebenfalls ihr Geschlecht verändern können.
Soweit erstmal. Du kannst dich nun gemütlich auf den Weg zu den Hochbeeten machen. Sie sind als Gemeinschaftsgarten ausgeschildert. Dazu folge dem Hauptweg weiter in Richtung Ende des Friedhofs. Wir erzählen dir jetzt etwas über Geschlechter in der Natur.
Was bedeutet denn Geschlecht jetzt eigentlich in der Natur? Und wie werden Geschlechter in der Botanik bestimmt? Zu Beginn der Tour hast du von Linnés Sexualsystem gehört. Erinnerst du dich? Es wird heute in der Botanik nicht mehr angewandt, sondern die Bestimmung des Geschlechts funktioniert über die DNA. Geschlecht wird heute über die Geschlechtszellen, die sogenannten Gameten, definiert. Je nachdem, wie die Geschlechtszelle aufgebaut ist, wird sie als weiblich oder männlich klassifiziert. Eine Zelle mit XX-Chromosomen wäre dann eine weibliche Geschlechtszelle und eine Zelle mit XY-Chromosomen wäre eine männliche. Allerdings hakt diese strikte Einteilung. So haben Papayas zum Beispiel ein drittes Chromosom, Y2, und somit 31 Geschlechterkombinationen. Beim Menschen wird zwischen Sex und Gender unterschieden. Sex ist das biologische Geschlecht, basierend auf Faktoren wie Chromosomen, Hormonen, inneren und äußeren Geschlechtsorganen wie Vulven, Eierstöcken und Östrogen oder Hoden, Penissen und Testosteron. Doch auch diese Merkmale können, wie in der Pflanzenwelt, durchaus mehrdeutig sein. Menschen werden dann als intergeschlechtlich bezeichnet. Gender hingegen meint bei Menschen das soziale Geschlecht. Also historisch gewachsene Rollen, Erwartungen, Körpersprache und Aussehen, die an das jeweilige bei der Geburt zugewiesene Geschlecht geknüpft sind. Ähnliches passiert auch in der Pflanzenwelt. Über die geschlechtliche Zuordnung in der Biologie hinaus werden Pflanzen vom Menschen geschlechtlich interpretiert. So wird eine Pflanze, die Früchte trägt, als weiblich beschrieben, doch meistens sind Pflanzen, wie du bereits gelernt hast, hermaphroditisch. So ist es auch bei der Erdbeere.
Hast du vielleicht schon ein paar Erdbeeren entdeckt? Die Erdbeere ist einhäusig und hat beide Blüten an einer Pflanze. Häufig werden Erdbeeren jedoch fälschlicherweise in weibliche und männliche unterteilt. Als weibliche Erdbeeren werden die Erdbeeren bezeichnet, die Früchte tragen, wohingegen Pflanzen, die keine Früchte tragen, als männlich bezeichnet werden. Das ist jedoch falsch und die Erdbeeren werden misgendert, das heißt dem falschen Geschlecht zugeordnet. Wenn Erdbeerpflanzen keine Früchte tragen, gibt es verschiedene Gründe und nichts davon hat mit sogenannten männlichen Geschlechtsmerkmalen zu tun. Sie sind zu alt oder sie gehören zu einer sterilen Unkrautsorte oder sie sind zu sehr mit der Produktion von kleinen Ablegerpflanzen beschäftigt. Ja, richtig gehört. Erdbeeren können kleine Mini-Klone von sich selber produzieren. Die Erdbeere kann sich, wie die meisten Pflanzen, also auch vegetativ, also asexuell fortpflanzen. Das bedeutet, Pflanzen kommen auch ohne Sex aus. Durchaus praktisch. Dann brauchen sie keine PartnerInnen neben sich, müssen keine Geschlechtsorgane ausbilden und kommen ohne Samen aus. Bei Kartoffeln zum Beispiel funktioniert das über die Knollen. Häufig genießen Pflanzen das Beste aus beiden Bereichen, sexueller und asexueller Vermehrung. So wie auch unsere Erdbeere. Sie kann sich klonen oder sich über die kleinen gelben Samen am Äußeren der Frucht vermehren. Asexuelle Fortpflanzung ohne GeschlechtspartnerInnen ist weitaus effizienter. Mit weniger Energieaufwand können durch Ableger in kürzester Zeit mehr Nachkommen entstehen. Sexuelle Reproduktion beschleunigt aber die Evolutionsrate und günstige Erbmerkmale entwickeln sich besser weiter. So können sich Pflanzen schneller an Umweltfaktoren, zum Beispiel an die globale Erderwärmung, anpassen.
Als nächstes wollen wir uns die Zucchinis angucken. Vielleicht ist gerade Sommer oder Herbst, und du findest in einem der hölzeren Hochbeete Zucchini-Pflanzen.
Auch Zucchinis tragen beide Blütenarten in einer Pflanze. Diese leuchtend orange-gelben Blüten unterscheiden sich bei genauerem Hingucken in ihrer Form. Schaue sie dir gern genauer an. Die einen Blüten bilden einen Pollenstempel im Inneren der Blüte aus, wohingegen die anderen die Fähigkeit besitzen, einen Fruchtkörper, also die Zucchini-Frucht, zu bilden, genau dort, wo die Blüte mit dem Fruchtknoten am Stängel sitzt. Die Zucchini kann es sich also auch selber machen. Zumindest theoretisch, denn häufig bilden sich erst die einen und dann die anderen Blüten aus. Vielleicht ja aber auch ganz gut, die Gene regelmäßig mit anderen Pflanzen zu mischen. Auch lieben Zucchinis nicht nur Zucchinis, sondern Kürbisse, mit denen sie sich gerne kreuzen.
Unsere Tour neigt sich langsam dem Ende zu. Moment, hast du Bock auf mehr? Es gibt noch einen Bonustrack zu queeren Tieren. Du kannst ihn unter demselben Link wie den zu dieser Audiotour finden. Auch in der Tierwelt gibt es super viele nicht-heteronormative Verhaltensweisen. Neben dem Sexualverhalten ist auch das soziale Verhalten von Tieren sehr unterschiedlich und queer. Der Bonustrack startet übrigens an der Umweltbildungswiese. Jetzt wollen wir die Audiotour noch einmal zusammen reflektieren. Du kannst dir entweder nochmal einen ruhigen Platz zum Entspannen suchen oder du begibst dich schon mal in Richtung Ausgang.
Am Am Anfang haben wir uns gefragt, was uns eine queere, nicht heteronormative Betrachtungsweise der Natur bringt. Natur als queer zu betrachten, stellt unser Wissen über Natürlichkeit und natürliche Prozesse in Frage. Wir fassen nochmal zusammen, was wir durch die Tour herausgefunden haben.
Erstens lässt sich aufräumen mit einem häufig angebrachten Argument gegen Queerness, nämlich Queersein sei unnatürlich. Nicht heteronormative Sexualität und Geschlechtsmerkmale sind eine Strategie für Pflanzen und Tiere gegen sich verändernde Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel die aktuelle Klimaerwärmung. Manche Bäume wie die Eibe oder der Ahorn wechseln während ihres langen Lebens ihr Geschlecht, um resistenter gegen wandelnde Umwelteinflüsse zu werden. Wir haben auch gelernt, dass sich in der jüngsten Zeit der Evolution Hermaphroditen in der Pflanzenwelt durchgesetzt haben, da sie durch die Selbstbestäubung weniger von ihrer Umwelt abhängig sind. Natur ist divers. Verschiedene Pflanzen- und Tierarten entwickeln unterschiedliche Strategien, zum Beispiel Geschlechtstransition, Klonen und die Intergeschlechtlichkeit. Die Evolutionsbiologin und Genderforscherin Marlene A. King findet, wir können die Natur daher durchaus als queer bezeichnen.
Surely nature is queer in the sense that it is odd and enormously diverse. Individuals may change sex or have sex with partners of all sexes or eat their partner while having sex. But nature doesn't have a social norm to break and does not in itself apply critical perspectives on the societal heterosexual norm.
Also, fassen wir zusammen. Eine heteronormative Klassifizierung und Benennung von sogenannten natürlichen Prozessen in der Natur funktioniert nicht. Und das ist natürlich interessant, weil KritikerInnen ihre Queerfeindlichkeit ja oft mit der vermeintlichen Unnatürlichkeit von Queerness begründen. Klar lässt sich streiten, ob Tiere und Pflanzen queer sind. Auch das ist wieder nur ein Begriff, den wir Menschen der Natur aufstülpen.
Zweitens konnten wir am Anfang der Tour hören, dass Natur in der Biologie als ein Diskurs behandelt wird. Es geht in der Darstellung also nicht um die natürlichen Prozesse selbst, sondern um eine sprachliche Abbildung davon. Die Darstellung von Natur und natürlichen Prozessen kann also niemals objektiv sein, auch wenn sie uns gerne dieses Bild vermittelt. Wir haben festgestellt, unseren Sprachgebrauch in Bezug auf Natur können wir verändern. Wir können andere Perspektiven mit einfließen lassen, denn Sprache ist Macht. So wird bei der Fortpflanzung von männlichen und weiblichen Parts gesprochen. Das kann für manche eine hilfreiche Vereinfachung, eine Veranschaulichung sein. Andererseits werden damit aber heteronormative Bilder verfestigt. Anstatt die Kategorien männlich und weiblich zu nutzen, könnten wir aber auch von bestäubenden und zu bestäubenden Blütenteilen sprechen, von Fruchtknoten und Staubbeuteln. Wir könnten weg von einer menschlichen Kategorisierung von Geschlecht in der Pflanzenwelt hin zu einer Betrachtung, wie Fortpflanzung in der Natur funktioniert. Unser Wissen hat einen Einfluss darauf, wie wir die Welt wahrnehmen. Anderes Wissen und andere Begriffe können uns eine neue Perspektive auf Prozesse wie die Natur ermöglichen. Dominantes Wissen kann hinterfragt, korrigiert, irritiert und gegebenenfalls neu geschrieben werden. Dazu kann auch eine queere Perspektive auf natürliche Prozesse beitragen. Welches Potenzial darin liegt, nicht nur für eine biologische Betrachtung, sondern für die gesamte Gesellschaft, fasst Marlene nochmal für uns zusammen.
So, should we then call nature queer? What potential does this offer? I think that the notion that sex is dynamic and influenced by social and environmental circumstances, resulting in tremendous variation in sex attributes and behavior, has benefits both within biology and beyond. For biologists, it opens up for exploring the whole range of nature's diversity beyond common expectations of static sex differences. For the general public, it is important to realize that sex is variable, and it opens up an understanding that all of us, whether we're intersex or not, are included in the vast diversity of sexes and sexualities.
Drittens, können wir mit einer queeren Perspektive die Wissenschaftsfelder Ökologie und Biologie erweitern? Das findet auch die Ökologin Brigitte Baptiste. Dieser Blickwinkel lässt uns die Beziehungen zwischen Lebenswelten anders untersuchen. Ihre Form, ihren Ausdruck, die Art und Weise der PartnerInnensuche und der sexuellen Beziehung. Aspekte, die auch wir in der Audiotour gemeinsam kennengelernt haben. Diese zu ignorieren, findet Baptiste, ist eine ungenaue Wissenschaft und gefährliche Vereinfachung.
Creo que en la ecología, que es la disciplina, la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos, las manifestaciones identitarias de los individuos, su forma de escoger pareja o parejas, su forma de relacionarse sexualmente con el resto de los individuos, hace parte de configuraciones muy particulares en la naturaleza y define mecanismos adaptativos y de innovación también muy especiales. Ignorar la forma en que se despliegan estos atributos es mala ciencia y además es una simplificación peligrosa.
Diese Audiotour war nur eine von vielen möglichen Wegen, Natur aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Wir könnten auch überlegen, wie eine koloniale Betrachtungsweise bei natürlichen Prozessen prägt. Zum Beispiel sind viele Pflanzen durch kolonial-rassistisches Denken geprägt und ihre alten Namen und Bedeutungen beraubt worden. Unsere Tour durch den Prinzessinnengarten soll nur ein Anstoß sein. Vielleicht hast du ja Lust, noch etwas weiter zu forschen.
Ist indigenes Wissen Teil deines Naturverständnisses?
Wie ist es zu den Namen von Pflanzen gekommen? Wer hat die Pflanzen wann benannt? Und wer nicht?
Wie stellst du dir eigentlich Fortpflanzung in der Natur vor?
Findest du es überhaupt sinnvoll, entlang von Geschlechtern in der Natur zu denken?
Vielleicht hast du auch ganz andere Fragen und Gedanken. Nutze gern den Weg zum Ausgang oder erkunde den Garten noch etwas weiter. Den Hauptweg weiter gibt es noch einiges zu entdecken. Du kannst dich unter einen großen Ahorn setzen oder Pilze, die SoldatInnen fliegen und den Fledermauskasten suchen. Und wie gesagt, hör gerne nochmal in unserem Bonustrack zu queeren Tieren rein.
Sozusagen. Der Sound des Ackers.